Ja, freut mich ja, dass zu so später Stunde dann doch noch eine so große Zuhörerschaft da ist. Ich versuche auch, das Ganze nicht ganz so anstrengend zu gestalten. Angesichts der späten Stunde ist es dann nicht ganz so schwerer Stoff. Also ich habe auch nicht die ganz großen Beispiele aus irgendwelchen riesigen Serverumgebungen gewählt, sondern das sind mal so ein paar Dinge, über die man mal so stolpert, auf meinem Heimrechner nachgestellt und dann davon mal versucht, so ein bisschen zusammenzustellen. Der Titel sagt ja auch schon, Linux und Virtualisierung, Pleiten, Pech und Pannen, ist nicht so ganz ernst gemeint, natürlich, Pleiten, Pech und Pannen, klar sind das Sachen, wo man reinfällt, soll aber jetzt nicht jeweils heißen, dass das Produkt schlecht ist oder sonst was, oder dass man auch eventuell nicht die Lösung dafür finden könnte, sondern mehr so darauf hinweisen, dass auch in der Open-Source-Welt gibt es, oder bei der freien Software gibt es leider einen Unterschied zwischen Marketing und Wirklichkeit. So ein paar Dinge, die man beachten muss. Fangen wir mal an. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, das dürften wahrscheinlich die meisten sein hier in der Gegend, muss jetzt sein, da muss man jetzt durch, die zwei Folien. Wer ich bin und was ich mache. Ich bin freiberuflicher IT-Berater. Allerdings erst seit einiger Zeit. Vorher war ich relativ lange Jahre Projektmanager und Teamleiter bei einem Systemhaus. Davor Projektmanager in einer anderen Firma, die weniger mit Linux zu tun hatte. Aber naja, insgesamt bewege ich mich so seit 96 in der EDV beruflich. Seit 94 im BBW. Wer die Seiten wiederfindet, der kriegt einen Kasten hier von mir ausgegeben. Wayback Machine kennt sie leider nicht mehr und ich habe sie auch nicht mehr. Gut. Seit 1987 bin ich im Internet unterwegs. Damals natürlich ohne www. Ich bin kein Informatiker, sondern Physiker von Ausbildung, was manchmal zu interessanten Effekten führt, wenn ich mit Informatikern oder normalen, in Anführungszeichen normalen Computermenschen rede. Das kann dann schon, die verstehen oft nicht, wie ich denke. Das ist manchmal sehr lustig. Und seit Ende der 90er Jahre bin ich auch als freier Autor für die EX unterwegs. Letztes Jahr war ich hier, um meine Groupware-Studie, die ich als Herausgeber rausgebracht habe, vorzustellen. Sicher gibt es keine neue Studie, aber vielleicht mal wieder Artikel. Und ich treibe mich derzeit relativ häufig im Ausland rum, weil es, kleiner Seitenhieb offensichtlich, im Ausland eher die Neigung gibt, sich fachlichen Rat zu holen von unabhängiger Seite als in Deutschland. Sprich, ungefähr 80% meiner Umsätze generiere ich im Mittleren Osten. Die Deutschen mögen mich halt nicht. Och, die können das schon bezahlen. Die wollen das nicht bezahlen. Genau, die wollen nicht hören, was da rauskommt. Das sind auch so ein bisschen was zu meinen Themen. Ich mache nicht nur Linux und Open Source, ich würde sehr gerne viel mehr machen. Aber derzeit mache ich eigentlich mehr EDV-Strategie, Projektmanagement, für ISPs, für Telcos, für Behörden, für Staaten teilweise und so weiter und eben auch den Bereich IT-Security. Was aber nicht heißt, dass man auch in diesen Dingen immer wieder mal mit Linux und Open Source zu tun hat und immer wenn es geht, bringe ich das auch rein und mache das da. Aber es reicht manchmal nicht aus. So, also Virtualisierung. Wer hier sitzt, wird wahrscheinlich wissen, warum man Virtualisierung macht. Aber trotzdem, es gibt ja verschiedene Motivationen für, warum man sowas überhaupt betreibt. In größeren Umgebungen, in Serverrechenzentren, bei Providern ist es natürlich eine der Hauptgründe, das überhaupt zu betreiben, die bessere Ausnutzung der Hardware. Wenn ich da 300 Boxen rumstehen habe, die im Schnitt 10% Last haben oder auch nur 20% Last und dann vielleicht mal eine Spitze, wo man so vielleicht mal auf 40% Last kommt, dann brät man da eine ganze Menge Strom durchs Kabel und muss eine ganze Menge Wärme wieder rausschaffen aus dem Rechenzentrum, ohne dass eigentlich viel passiert, weil die Kisten tun eigentlich nichts. Es gibt aber immer wieder viele Dienste, mit denen man heutzutage eine irgendwie geartete aktuelle Maschine auch nicht im Ansatz ausgelastet bekommt. Das kriegt man gar nicht hin. Insofern hat man eigentlich immer dieses Problem. Ein weiteres Motivation ist aber auch, eine einheitliche, in Klammern natürlich virtuelle, Hardware-Umgebung zu bekommen. Das heißt, ich brauche dann nur noch ein Setup, einen Satz Treiber, einen Satz Konfigurationsskripte für diese virtuelle Hardware und kann darunter aber die Hardware runterstecken, die ich gerade aus irgendwelchen Gründen günstig bekomme oder die halt besser geeignet ist, die stabiler ist oder sonst was. Ich kann auch einen Hardware-Mix fahren, ohne dass ich die Konfiguration meiner Maschinen und meiner Betriebssysteme drastisch ändern muss. Und das Ganze wird dadurch natürlich portabler. Und zwar auf dem Rahmen einer ganzen Maschine, nicht auf dem Rahmen der Applikation, sondern auf dem Rahmen einer ganzen virtuellen Maschine, was natürlich auch nicht ganz schlecht ist, wenn man die einfach von einer Umgebung in die andere rüberschieben kann. In anderen Umgebungen ist das vielleicht gar nicht so wichtig, sondern da ist wichtig, dass ich sehr flexibel bin für Test und Entwicklung, schnell mal eben eine neue Maschine aufsetzen. Gut, das ist zu Hause oder in einer kleinen Firma kein Thema. In einem größeren Laden kann das dann schon mal 4 Wochen dauern, bis sie delivered ist. Das ist nicht so richtig klasse, wenn man Zeitdruck hat. Macht es ein bisschen schwierig. Weiterer Punkt, Abkapselung einzelner Aufgaben und Dienste. Sprich, ich will vielleicht gar nicht alles, den Webserver und die Datenbank und auch wenn es nur eine kleine Anwendung ist oder irgendwas anderes, alles auf meiner einen Kiste haben, sondern ich möchte das auseinanderziehen. Habe aber vielleicht nicht unbedingt genug Last, dass ich damit 3 Maschinen auslaste. Das kann ich hiermit natürlich tun. Beziehungsweise ich kann auch virtuelle oder eben Software-Appliances bilden, indem ich sage, meine Groupware, mein Mail-Server, mein was auch immer das sein mag, kommt inklusive allem, was dazugehört, mit Software, also mit Betriebssystem, Treibern und sonst was in eine virtuelle Maschine und ist dann eine definierte Umgebung. Und dann fliegt mir das Ding auch nicht mehr aus der Kurve, weil ich an der anderen Komponente des Systems irgendwas update. Also ich baue das, was ich an Hardware-Appliance kaufen kann, auch Appliances sind ja durchaus aus solchen Gründen im Kommen, in der Virtualisierung ab. Klar, ich kann auch, das Backup wird dadurch eventuell vereinfacht, je nachdem, wie ich es mache. Für die Entwicklung wiederum ist auch wichtig, dass ich von den Maschinen bei bestimmten Virtualisierungstechniken jederzeit beliebige Snapshots machen kann. Das heißt, gerade wenn ich ein Update in einer größeren Umgebung von irgendetwas machen muss, auf vielen Servern und ein Rollout, dann kann ich das in der virtuellen Umgebung genau nachstellen, wie das draußen aussieht, mache da die Updates, gucke nach, was passiert. Wenn es schief geht, rolle ich den Snapshot zurück, fange wieder von vorne an, ohne dass ich das Problem auf wirkliche Hardware habe und neu installieren muss. Besseres und einfaches Management ist so ein bisschen ein Buzzword. Ja, das ist richtig. Aber, das Aber bedeutet, ich treibe so ein bisschen den Teufel in Beelzebub aus. Ich kriege zwar eine vereinfache Management, weil ich ein einheitliches Betriebssystem für die Maschinen habe und sowas ähnliches, alles Mögliche. Ich muss aber natürlich die virtuellen Maschinen auch noch managen. Und anbinden an Daten und was weiß ich was alles. Also ich hole mir eine neue Komplexität, die vorher nicht drin war, zusätzlich rein. Also an dem Punkt muss man, wenn man ehrlich ist, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Prinzipiell natürlich weniger Hardware gleich weniger Strom. Ja, richtig. Meistens fällt einem dann aber noch ein, was man noch alles machen könnte. Und insgesamt wächst spezielle Server dann doch. Aber im Prinzip stimmt das natürlich. Ja, was sind typische Anwendungen? Also kann man sich ausdenken, was man will. Also was mir so über den Weg läuft, sind natürlich immer wieder Webserver. Immer wieder das Problem, dass man fremde Betriebssysteme irgendwo drin laufen lassen muss, die man eigentlich nicht haben will in der Umgebung. Oder die man zumindest auf Hardware nicht haben will. Testmaschinen, wie gesagt, die Abkapselung von Diensten. Irgendwelche Spezialmaschinen, die nicht immer gebraucht werden, sondern nur mal ab und zu angeschaltet werden müssen. Und der große Bereich der Konsolidierung. In gewisser Weise fallen auch die Server für Thin-Clients damit rein. Je nachdem, wie ich Thin-Clients definiere und wie ich sie mache. Auch da gibt es durchaus, ich habe schon so Konstruktionen gesehen, dass ein Citrix-Server auf einem ESX-Server lief. Das kann sinnvoll sein. Im Prinzip ist das aber ein anderes Thema. Virtualisierung, ich will es auch gar nicht so weit jetzt die ganzen Details diskutieren davon, aber es gibt natürlich verschiedene Arten von Virtualisierung. Das, was es schon lange gibt und was manchmal auch sehr sinnvoll ist, sind die James-Umgebungen oder V-Server und sowas, wo ich verschiedene Guests einrichte mit CA-Root-Umgebungen, also in eigenen Root-Umgebungen, die sehr ressourcenschonend sind, weil sie halt die Schadleibericht das Betriebssystem komplett gleichzeitig alles benutzen, nur einen eigenen Speicherbereich, einen eigenen also RAM- und Festdatenbereich haben, eventuell auch nur eine bestimmte Menge CPU-Leistung kriegen und sowas. Das ist die Ressourcen schon, weil ich eben alles andere gemeinsam nutze. Aber natürlich ist für alle Hosts dann auch auf richtig runter auf Versionsebene für alle Libraries und sonst was der Kram identisch. Das heißt, ich kann auch da wesentlich dann nur identische Maschinen drin fahren. So nach dem Motto, ich mache halt einen V-Server, knall da jede Menge Webserver drauf, die haben alle denselben Apache und dann läuft das auch. Aber wenn irgendwas einen speziellen Treiber oder was braucht, ist natürlich aus. Gerne gesehen bei diesen Dingern ist dann auch, dass einer von diesen Gästen den Host-Kernel irgendwie tötet oder beeinflusst oder sich die ganze Rechenzeit zieht. Und es steht natürlich der ganze Rest. Das ist nicht ganz so einfach zu handhaben, weil die direkt beieinander sind. Ja, dann, was ich so unter virtueller Hardware zusammenfasse, das sind so die Sachen, die sehr verbreitet sind. Die GAS-Systeme sehen teilweise eine emulierte Umgebung. Meistens werden aber die CPU-Befehle direkt durchgereicht, auch die Architektur bleibt meist gleich. Aber man hat schon den Vorteil, dass man in den Gästen, egal was unten drunter liegt, immer eine normierte Umgebung sieht. Es ist immer die gleiche virtuelle Ethernet-Karte, eine normierte Grafikkarte, Sound und so weiter und so fort. Teilweise kann man auch echte Hardware durchreichen, exklusiv, also für einen Gast zur exklusiven Nutzung. Geht aber nicht immer. Typischerweise sind dafür Kernel-Module nötig im Host-System. Die VMs sind gut getrennt, das Ganze ist portabel. Naja, vor allem der VirtualBox und so weiter sind so typische Vertreter. Ein bisschen weiter geht das dann, wenn man die Virtualisierungseigenschaften der modernen Prozessoren ausnutzt. Da liegt eigentlich die eigentliche Virtualisierungsschicht unter dem, als Mikrokernel, modularer Mikrokernel unter dem Betriebssystemkernel. Was man nicht unbedingt so sieht, weil natürlich in DOM 0 dann eben ein Betriebssystem läuft, um das Ganze zu steuern. Das ist aber eigentlich dann nicht dafür gedacht, dort Anwendungen zu fahren. Dafür sind manchmal modifizierte GAS-Betriebssysteme notwendig, das greift stärker ein und man kann auch nicht alle Hardware durchreichen. Chainless zum Beispiel. Und dann geht es natürlich noch einen Schritt weiter, wenn man es will, man kann die gesamte Hardware emulieren. Das ist dann schon keine Virtualisierung mehr, das ist eine richtige Emulierung. Da wird inklusive der CPU alles komplett emuliert. Das ist dann dafür gedacht, dass man irgendwelche Intel-Hardware oder Intel-System hat, Windows oder was weiß ich auch immer, ein reines Intel-System, das man auf einem reinen RISC-Prozessor laufen lassen möchte. Oder einen alten Atari-Game auf einem Linux-PC oder irgend sowas. Also da wird wirklich die komplette Hardware emuliert. Das ist ein extrem hoher Overhead und das ist dann nicht gerade performant. Man hat auch eine sehr eingeschränkte Auswahl an virtueller Hardware. Box ist so ein Teil, Hercules für Mindframes und so weiter. Also die ganzen Gameboy-Emulatoren fallen da auch drunter. Aber natürlich hat man auch da so eine virtuelle Umgebung, deshalb gehört es hier im Prinzip rein. So, jetzt zu den Pleiten, Pech und Pannen. Nochmal die Warnung. Natürlich alles seine Vor- und Nachteile, klar. Das ist nicht repräsentativ. Das heißt auch nicht, ein Produkt ist schlecht, wenn es jetzt hier vorgestellt wird oder gesehen wird. Das heißt auch ganz und gar nicht, dass die nicht genannten Produkte keine Fehler haben. Nur es gibt so viele davon und ich wollte auch nicht 3 Stunden reden. Und das ist auch nicht als bösartig gemeint. Und es kann auch durchaus sein, dass ich irgendwo einen einfachen Trick übersehen habe, wie man das Ganze verhindern kann oder umgehen kann. Das ist auch durchaus möglich. Soll nur so eine Warnung sein, aufsetzen läuft, ist nicht immer der Fall. Ich will mal kurz die Umgebung vorstellen, in dem ich das gemacht habe. Ich habe das alles auf demselben Rechner gemacht. Das ist ein IBM X-Server. Quad-Core, also 2 Quad-Core Xeons. Ist eine x86-64 natürlich Tippfehler. Naja, gut, man soll das nicht im Flugzeug schreiben, sowas. Das ist etwas kompliziert. Auf einer reinen x86-Architektur geht es meistens etwas besser. Hat genug RAM und ist ein bisschen Hardware und ist das Basissystem. Läuft ein OpenSUSE drauf, mit den da unten genannten Kernel. Also nicht das allerneueste vom Neuen, aber auch nicht ganz alt. Ich habe da mal so für diese Dinge mal grundsätzlich mal ein Ziel gehabt mit dem Rechner. Ich sollte ein schlankes Basissystem haben, sollte dann ein paar Dinge in virtueller Maschine haben, unter anderem die Firewall, den Router für bestimmte interne Dinge und sollte als Gemeinheit einen Astro-Server tragen in einer virtuellen Maschine, aber mit Anbindung an ISDN. Jo, Naja, wenn man Astros hat, dann will man eigentlich auch ein Gateway in die Mitte haben. Ja, da ahnt schon jemand, was passiert. So. Und es sollten natürlich weitere Maschinen zur Testtracking aufgebaut werden und man sollte eigentlich remote zugreifen können, sowohl auf die virtuellen Maschinen natürlich, das kann man hier über die Basis der virtuellen Rechner, die da installiert wurden, aber natürlich auch die Verwaltung der virtuellen Maschinen, denn eigentlich sollte das Ding schön weit versteckt irgendwo in der Ecke stehen und gar keinen Bildschirm dran haben. Das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen. Das war so die Zielsetzung, um die sich das Ganze rang. Als dann die ersten Sachen ein bisschen schief gegangen sind, habe ich mir angeguckt, was geht bei den anderen Sachen, bei den anderen Möglichkeiten, auch wenn es nicht ganz erfüllt, auch noch schief. Dann haben wir ein bisschen rumgespielt. So ist dann der Vortrag entstanden. Das nochmal zum Gucken, das ist der Rechner. Ja, man muss ja ein bisschen in die Tageszeit nochmal ein paar Bilder zeigen. Also es ist tatsächlich diese Kiste mit den beiden Quad-Core-Prozessoren. Eigentlich eine ganz gute Basis für Virtualisierung, weil genügend Leistung vorhanden ist für so Normalanwendungen. Ich meine, ich bin eine Ein-Mann-Firma, ne? Also, OpenSUSE bringt ja auch netterweise schon den Kernkernel mit. Also ist ja eigentlich erstmal das Versprechen der Marketingabteilung aufspielen, installieren, machen, draufklicken, läuft. Ja, glücklich sein versprechen sie ja nicht explizit, aber dass es so funktionieren sollte, wäre ja eigentlich die Idee des Ganzen. Und es ist ein IBM X-Server und nicht irgendwas, irgendwo sonst wie gekaufte Gurken-Hardware, sondern relativ so was, was man vielleicht hoffen könnte. Na gut, also drückt man mal auf diesen Knopf in dem Excel. Jetzt wird es unscharf und sieht das. Das, was da unten unlesbar ist, ist Panic on CPU 1. Das kann man für alle 8 CPUs kriegen. Das war's dann mit der Planung, das Ganze auf Scannen zu machen. Da ging nichts mehr. Also er zeigt das für alle 8 CPUs der Reihe nach an und bootet dann neu und geht wieder in den Kernel in das Ding rein. Das war's dann. Resultat ist, auf diesem Server läuft kein Xen. Jedenfalls nicht, ohne dass man am Xen selber rummanipuliert. Er tut es nicht mit dem, wie bei OpenSUSE dabei, mit dem Kernel. Er tut es auch nicht mit den neueren Kerneln mit Xen. Er tut es auch nicht mit einem selbstkompilierten aus den Sourcen, ohne an den Sourcen was zu ändern. Und er tut es auch nicht in der Version 4.0 von Xen Source. Er tut es einfach nicht. Die Meldung ist immer die gleiche. BIOS Update ist bei der Serverplattform nicht richtig toll, zumal schon das neueste vorhandene BIOS von der X-Server-Plattform drauf ist. Das geht schlicht nicht. Es kann sein, dass es irgendwo einen kleinen Schalter irgendwo zu setzen ist, aber ich habe ihn einfach nicht gefunden. Mag durchaus sein. Ich sage ja überhaupt hier nicht, dass es gar nicht geht, aber es auf Anhieb so, wie man irgendwie nach Marketing denken sollte, geht nicht. Ein halber Tag, ja, das ist ungefähr ein Tag. Das bis zu diesem Resultat hier war es ungefähr ein Tag. Ja, so. Warum wollte ich das Ding denn? Eigentlich wollte ich natürlich haben, weil unten drunter liegt, es ist sauber trennt. Er kann USB-Devices einspiegeln, allerdings auch da gibt es eine Menge Berichte über Hakelei. Aber immerhin, das wäre noch was zu testen gewesen und er kann PCI-Geräte einspiegeln. Damit könnte ich natürlich meine ISDN-Karte einem Gast zuordnen, die jetzt als Beispiel mal genommen wurde. Naja, aber irgendwie ist es ja sehr freundliche Versprechung, aber es scheint doch selektiv bezüglich der Freunde zu sein. Ich gehöre offensichtlich nicht dazu. Andererseits muss man natürlich dazu sagen, es gibt sehr viele Xen-Lösungen, die sehr gut funktionieren. Und es gibt auch in Produkte eingebundene oder in Serviceprodukte eingebundene Xen-Lösungen von den großen Herstellern, da sind nur 2 genannt. Das funktioniert alles wunderbar. Das ist wirklich ein schönes System. Nur auf meinem Rechner tut es nicht. So, jetzt gehen wir mal zu den anderen Dingen über. Ich habe gedacht, versuchen wir es doch mal mit VirtualBox. Da haben wir natürlich dann schon aufgegeben, das unten unter dem Betriebssystem zu machen, sondern erstmal eine Basis installieren. Das ist das OpenSUSE und dann knallen wir da mal was drauf. Das kann ja auch eine ganze Menge. Das sieht auch schön aus. Kann Sound, kann Netzwerk, kann USB durchreichen. Aber es kann auch sonst eine ganze Menge. Ich kann auch Shared Folder machen, was sehr schön ist, dass ich vom Host an das Gastsystem das durchreichen kann, ohne im großen Netzwerk rumzubasteln. Aber ich kann keine PCI-Geräte übergeben. Geht schlicht nicht. Also die ISDN-Karte ist schon mal weg. GUI habe ich auch, aber nur lokal. Ich habe keine Remote-Konsole. Das ist bei einem Rechner, einem Headless-Rechner ein bisschen blöd. Aber ein Vorteil wiederum ist, dass es selber einen RDP-Server drin hat, Remote Desktop-Protokoll, sodass ich also von außen mit einem RDP-Desktop-Programm sehr schön darauf zugreifen kann, und zwar schon auf Basis der virtuellen Maschine, also auf der Virtualisierungsebene und nicht erst auf der darin installierten Betriebssystemebene. Das ist natürlich eine sehr feine Sache. Tja, aber nur die nicht freie Version, also die mit dem reinkompilierten von Inotechnics kostenfrei, aber nicht sonst frei, da kann ich USB-Geräte übergeben und den anderen nicht. PCI-Geräte habe ich schon gesagt, was aber auch Pflicht ist, ist, dass das Brit-Networking wunderbar funktioniert, aber erst nachdem man manuell die Ethernet-Bridge eingerichtet hat. Damit ändern sich sämtliche Interface-Namen, was bei einem neu aufzusetzenden Server kein Problem ist. Sehr wohl aber, wenn ich darauf schon etwas laufen habe, was ein paar mehr als ein Interface hat und auch vielleicht mehr als eine Firewall-Regel. Dann habe ich ein kleines Problem, das nennt sich Arbeitszeit, um das zu machen. Außerdem, was auch sehr schön ist, es liest Images VMDK in Disk-Images von VMware. Das heißt, man sollte hier im Prinzip virtuelle Maschinen, die mit VMware erstellt wurden, in VirtualBox fahren können, laut Marketing. Ja, ich liest sie, aber ich habe keine von meinen. Wahrscheinlich ist da in jeder von denen irgendwas Spezielles drin, was nur mit VMware geht. Jedenfalls habe ich keine von meinen 15 virtuellen Maschinen, die ich in VMware habe, in VirtualBox zum Laufen gekriegt. Die sind alle angebootet und irgendwann entweder beim Erscheinen des ersten Prompts oder vorher oder eher irgendwann, wie die Grafik hochgefahren wird, sind die alle irgendwo hängen geblieben. Ich gehe davon aus, dass es wirklich geht, aber halt leider nicht mit meinen Maschinen. Auch das kann man sicher lösen, nennt sich das Problem wieder Arbeitszeit. So, das ist die VMware-Oberfläche, die VMware-Server-Konsole, das ist, verwendet ist der Server 104, also der freie, kostenfreie Server, nicht quellcode-freie. Das sieht auch ganz nett aus, man kann USB reinschleifen. Da auf der Seite sieht man gerade so ein paar von meinen virtuellen Maschinen. Da tauchen so ein paar Google-Dinger auf von Linux-Server, die ich gerade teste. Das ist gerade der Fall mit den Testservern. Wir brauchen mal eben einen Collaps und einen Chandros und ein dies und ein das. Wenn ich das mit Hardware machen würde, würde ich wahnsinnig mal werden. Das Ding ist eigentlich so das etablierteste oder wie auch immer der Fernseh-Server, ist auch so ein bisschen älter, aber der ist schon mit der Workstation angefangen, irgendwann Ende der 90er, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also das ist schon recht da und hat von daher eine schöne, ausgereifte Verwaltung, muss man wirklich sagen. Das gefällt mir gut. Es ist diese Remote-Konsole vorhanden, die VMware-Server-Konsole, die auch sehr schön ist, die netterweise auch, wenn man das so einkonfiguriert, den gleichzeitigen Zugriff von mehreren Remote-Maschinen erlaubt, was natürlich zu Verwirrung führt, wenn zwei Leute gleichzeitig auf der gleichen virtuellen Maschine arbeiten, aber andererseits für Headless-Zwecke und Support-Zwecke sehr nett ist, weil sich dann der Supporter auf die virtuelle Maschine draufschalten kann, auf dem der Kunde, der Mitarbeiter gerade ein Problem hat und dann sich nicht erklären lassen muss, was hast du gerade gemacht, sondern einfach nur sagt, mach mal, ich guck mal zu. Das ist natürlich nicht schlecht. Der Player ist kostenlos, Brit Networking funktioniert sehr einfach, Kernel-Modul laden, die darunterliegenden Interfaces behalten ihre Namen, es kommen neue dazu, funktioniert prima. Wenn man es allerdings dann aufrüsten will, Richtung Infrastrukturserver, so mit vMotion und virtuelle Maschinen hin und her schieben, alle Sachen, von denen die anderen auch gar nicht reden, dann wird es richtig teuer. Aber auch das Ding hat natürlich Pannen, in Anführungszeichen. In der kostenfreien Version, in diesem schönen Server, gibt es keine Shareholder. Das ist einfach abgeschaltet, weil es muss ja auch irgendwie einen Unterschied zu den kostenpflichtigen Versionen geben. Technisch ist das sowieso über eine Samba-Freigabe gelöst, also über eine eigene. Das heißt, ich muss das eben einfach selber mit meinem Samba auf dem Host-System einfach nachbilden. Dann habe ich das auch. In ähnlichen Form, aber es ist eben nicht über Klicken und Machen. Ich kann natürlich auch keine PCI-Geräte reinspiegeln, sondern bin auch da auf USB beschränkt. Die Webverwaltung, das mag sein, dass ich da Fehler gemacht habe, gebe ich durchaus zu, das habe ich dann nicht weiter verfolgt. Es gibt eine Webverwaltung, also nicht nur die Remote-Server-Konsole, sondern auch einen Webserver, mit dem ich das Ganze über eine Web-Oberfläche machen kann, die einzelnen Maschinen rauf runterfahren, Parameter verändern, Speicher verändern, all so ein Zeug. Geht bei mir nicht. Ich habe nämlich dummerweise einen Luther installiert. Das ist das Tool für die USV-Stromversorgung. Seitdem ich den drauf installiert habe, tut die Web-Oberfläche nicht mehr. Naja, gut, kann man sicher debuggen und irgendwie anders einstellen. Aber das ist wieder so ein Ding, so, noch ein halber Tag weg. Das, was mich am meisten ärgert hat in dem Ding allerdings, ist diese schöne Fehlermeldung, not enough physical memory. Wir erinnern uns, oder vielleicht auch nicht, die Kiste hat 9 GB RAM. Davon waren zu dem Zeitpunkt des Testens 6 GB frei. Kein Spock benutzt nichts. Dann wollte ich eine Maschine starten, die 512 MB anfordert und kriegte die Meldung, not enough physical memory. Physical memory, im Host. Das fand ich nicht lustig. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, was das war. Irgendwann ging es dann nämlich plötzlich wieder und es steht dann letztendlich auch im VMware Support Forum, in dem Freien, wo man sich anmelden kann, wenn man lange genug googelt, findet man es auch. Das hat überhaupt nichts mit dem Memory zu tun. Nein, nein, das ist vollkommen was anderes. Das sind Dateirechte. Die Zugriffe auf dieses Ding hängen daran, welche Rechte die Dateien auf dem Server haben, die zu dieser virtuellen Maschine gehören. Nicht etwa mit welchen Rechten, also auch als Root-User ich mich an der Serverkonsole angemeldet habe. Nein, nein, nur auf die Dateirechte. Und diese ganzen Fehler verschwinden in dem Moment, wo ich entweder die Dateirechte der betroffenen virtuellen Maschine auf Root ändere, was ich nicht will, weil die Maschine nicht als Root laufen soll, oder aber, das ist jetzt, da könnte man sagen, okay, das ist noch ein Security-Feature gehandelt, gesagt, okay, das ist eben dafür, dass eine Maschine, die keine Root-Rechte hat, eben begrenzt ist und nicht so viel machen darf und nur so und so viel Speicher und was weiß ich was alles. Der Fehler geht aber auch weg, wenn ich an dieser Maschine gar nichts ändere, sondern eine beliebige andere Maschine starte, die Root-Rechte hat. So. Dann läuft plötzlich auch meine Nicht-Root-Maschine. Die läuft sogar dann weiter, wenn ich dann anschließend die Root-Maschine wieder runterfahre. Das blöde Ding hat mich 2 Tage gekostet. Wenn man nach den richtigen Begriffen googelt, kriegt man es natürlich in 10 Minuten geliefert. Aber auch das ist ja nicht immer, manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech. Dies hier war echt Pech. Und ich bezeichne das auch als echte Panne. Aber für mich ist das schlicht ein Bug, egal was VMware dazu sagt. Man kann drumherum, aber wenn man es eben hat, dann, naja. Gut, gucken wir noch ein paar andere Sachen an. QEMU, so sieht das Ding halt ohne Verwaltungsoberfläche, es gibt auch ein GUI dafür, startet halt hoch. Nicht überall ist dieses Verwaltungs-GUI dabei. Das ist so eine der Pannen, man muss es erst suchen, man muss wissen, wie es heißt. Das Übliche, ich kann wiederum nur USB durchhauen, keine PCI-Devices. Man kann aber auch Bridge und Networking, ich glaube auch da muss man beim Bridge Networking irgendwo rumbasteln. Wenn man nur die QEMU installiert, nur das Paket QEMU, ohne GUI, ohne Hilfstools, die nicht zwangsweise mitinstalliert werden, zumindest bei OpenSUSE kein Tool dann dabei bei den Paketen, mit denen ich diese blöden Images überhaupt erstmal erzeugen kann. Ich brauche eine virtuelle Disk. Dann nimmt man dann das BX-Image. Das ist von Bochs. Es sind auch andere Teile, auch das BIOS, was QEMU verwendet, ist aus dem Bochs-Projekt. Also vermute ich mal, dass das sogar so vorgesehen ist. Da habe ich dann noch einen netten kleinen Effekt gehabt, als ich meine Soundkarte reinhängen wollte, virtuelle. Es gibt 3 Möglichkeiten, bei QEMU eine Soundhardware zu emulieren. Wenn man die falsche erwischt, zumindest auf meiner Kiste, landet jetzt die QEMU-Maschine einfach in einer Endlosschleife. Die geht nicht weiter und wenn man die Logausgabe anguckt, dann kommen da unendlich lange irgendwie 4K-Byte versucht zu schreiben auf Soundschnittstelle, geht nicht, ich versuche weiter. Da hält dann nur noch ein Kill auf die Kiste. Also QEMU-Prozess gekillt, andere Soundhardware zu probieren. Oh, fährt hier gar nicht mehr hoch. Scheiß was, SDL-Error plötzlich. Das heißt, zweiter Versuch geht nicht. Wenn man die im unglücklichen Zustand einfach abschießt mit dem Kill-Turn, dann kriegt man hinterher keine QEMU-Maschine mehr hoch. Aus irgendeinem Grunde redet er dann nicht mehr mit dem X11. Das heißt, ich muss dann erstmal eine X11-Session beenden, um dann wieder eine QEMU starten zu können. Das sieht dann so aus. Oben ist der mit dem mit der falschen Soundkarte gestartet. Das kann man vielleicht lesen. Dann kommt darunter nochmal ein Versuch, sie zu starten. Zwei Versuche. Und dann beim zweiten Mal ist es exakt dieselbe Command-Zeile wie oben. Es ist auch eine durchgehende Session. Einfach nur mit Command-Wiederholung hochgemacht, wieder draufgedrückt, ausgetauscht den Sound, einen Soundtreiber weggelassen. Das ist die einzige Änderung. Could not initialize STL. Bam. Und Ende Gelände. Ja. Es ist auch nichts, was es vielleicht das Ernst, wenn man alles richtig konfiguriert hat, alles läuft und sonst wie, verhindert es nicht das Arbeiten. Aber es ist, fällt für mich unter Pleitenpech und Pannen, sowas. Kommen wir mal zu was Exotischerem. Den Box. X86-64 Maschine. Das mit dem roten Kreis, da müssen wir uns mal merken. Das sieht aus wie ein User-Menü. Ja, so mit Reset und Power-Off und Snapshot machen und allem drum und dran. Unten zeigt er sogar an, welche Geräte er gerade benutzt und so weiter. Das Ding emuliert die komplette Hardware. Verhältnismäßig elend langsam, versteht sich. Weil er muss wirklich alles, jede einzelne CPU-Instruction emulieren. Kann laut Paper USB durchreichen als experimentelles Feature. Kann angeblich auch PCI durchreichen. Ich habe es da nicht probiert, weil ich einfach mit die Performance nicht ausreicht, um da wirklich was drin zu betreiben. Also zumindest nicht so ein Asterisk mit Voice und Timing und was dazugehört. Und die Konfiguration ist halt, ja, einerseits ganz nett, weil es ist rein Command-Zeile und Konfigurationsdatei. Andererseits nicht unbedingt leicht zu durchblicken, weil es steht auch in den normalen, in den Config-Dateien, das ist nur ein Inconvenience, in den Config-Dateien einfach nicht drin, was man da für ein Format angeben muss. Wie ich zum Beispiel den Sound anschalte. Ich muss dann also erst die Doku rauskramen, gucken, wie sieht denn Parameter X sonst was, also ihr Boost-Sets und allem drum und dran wieder. Und dann geht das auch irgendwann. So, die Pannen. Wir haben uns gemerkt, da oben war was rot eingekringelt. Oh. Ich weiß nicht, wofür die da sind. In meiner Version vom Box ist es jedenfalls nur Grafik. Da passiert nichts. Das hat keine Funktion, weil die Maus wird da gar nicht angenommen. Ab und an ist es mir auch einfach abgestürzt. Na gut, das kann an irgendwelchen Tests liegen. Das Netzwerk, Bridge-Netzwerk, geht auch sogar. Das war, also da war ich nicht sicher, dass er das hinkriegt. Das kriegt er wunderbar hin. Aber nur, wenn ich RAW auf den Socket schreiben darf. Das darf aber nur gut. Bei mir jedenfalls. Normaler User-Prozess darf nicht RAW auf meine Internet-Socket schreiben. Das ist auch so eingestellt normalerweise, dass es keinesfalls geht. Das ist also nicht irgendwas, was jetzt meine Paranoia ist. Also muss ich das unter Wut starten, damit es tut. Die Mautverwaltung ist nicht Command-Zeile, Konfiguration auch nur Command-Line. Es gibt ein Interface, das steht als Option drin, VX irgendwas, VX Image oder sowas, VX Interface. Das muss dann einkompiliert sein, das ist in der Dashboard, in den Paketen für OpenSUSE nicht. Naja, man hat hier einen Quellcode, übersetzt man sich halt mal schnell, genug Prozessoren sind ja da. Ist mir nicht gelungen. Die Kompilierung ist nicht erfolgreich durchgelaufen. Ich war nicht in der Lage, es mit VX Interface zu kompilieren. Ohne Ja, mit Nein. Deshalb ist es wahrscheinlich in dem vorgefertigten Paket auch nicht drin. Wie man dann hinterher merkt. Ab und an gibt es dann auch sowas. Da ist nicht das Box abgestürzt, sondern es ist also schon seit langer Zeit das erste Mal, dass ich wieder so einen richtigen Windows-Boost drin gesehen habe. Rabum, einfach weg das Ding. Beim Setup von Windows war das. Nee, nicht wirklich. Also das da oben in der Leine ist ja das ist ja die Meldung vom Gastsystem. Die Maus funktioniert übrigens wunderbar da drin. Wenn man dann guckt, das ist so eine typische Box-Ausgabe, da sieht man dann oben irgendwie Panic, also das war das erste da oben, die Panic, die da oben steht, da hatte ich versucht anzugeben, dass er bitte ein deutsches Keyboard nehmen möchte. Das geht so nicht, da muss man rausfinden, welches Keymap-File das ist und den vollen Pfad angeben. Stand aber leider auch nicht drin in der Anleitung, also, aber das ist nur so am Rande. Das Ding da unten ist die Panic, die er anzeigt, wie er von dem Bluescreen vorher. Irgendeine illegal Instruction in der CPU. Networking geht, wenn man es als Root startet, wie gesagt, nur der Bildschirm, dass es tatsächlich geht, der hat also über DHCP eine IP-Adresse bekommen. Und da ist des Rätsels Lösung oder die gucken. Oben habe ich als normaler User gestartet, da gibt es eine Panic. Gut, not open sockets, Operation ist nicht erlaubt. Dann habe ich eine SU gemacht, das Ganze nochmal wieder als root gestartet mit dem exakt selben Pfeil und schon geht alles wunderbar. Loaded, plugin und so gut. Weiter und schon habe ich mein Netzwerk. Aber eben nur als root, weil Error auf Socket schreiben will. Damit war das Ding für mich gestorben, weil das kommt mir nicht in die geht nicht. Kann ich nicht ernsthaft mitarbeiten. Abgesehen von der Performance. Also auch das ist so eine Sache, die man sagen kann. Gut, okay. Jetzt sind wir eigentlich auch schon lange genug dabei. Ziel erreicht. Nein, das Ziel, was ich da hatte, habe ich nicht erreicht. Als Basis konnte ich aus bestimmten Gründen nur Xen oder eben ein Linux mit was drin, also mit einer Virtualisierung auf Betriebssystemebene einsetzen. Xen habe ich nicht zum Laufen bekommen. Mit den anderen Lösungen kann ich die ISDN-Karte nicht durchreichen. Man kann natürlich sagen, okay, man kann sich das Leben ja auch einfach machen und schmeißt die ISDN-Karte weg und kauft sich ein USB-ISDN-TA. Die gibt's ja. Jo. Habe ich gemacht. Hatte noch sogar eine liegen. Aber da steht so schön noch ein bisschen, friert manchmal der Host ein. Das habe ich inzwischen weiter eingegrenzt, aus irgendeinem Grund bewirkt, der ISDN, also in meiner Konfiguration, dieser USB-ISDN-TA, dass der K-Soft-IRQ-Dämon für diesen Soft-IRQ, den er da braucht, sich leider hoffnungslos festfresst und nur durch Hardware-Boots wieder zu lösen ist. Das ist also ein Hardware-Problem, also ein Inkompatibilitätsproblem. Damit hat sich das auch erledigt. Das hat aber dann nichts mehr mit der Virtualisierung zu tun. Also, auch an relativ einfachen Anforderungen, waren ja gar nicht so vorher, keine ewig lange Anforderungsliste, kann man, wenn man nicht sehr viel Zeit investiert oder bereits auf der einen oder anderen Art sehr spezialisiert ist in so einer Virtualisierungslösung, ziemlich auf die Nase fallen. Fazit, muss man ja machen in so einem Vortrag. Also bei der Virtualisierung mit und unter Linux, natürlich, wie zu erwarten, gibt es keine wirklich eierlegende Wollmilchsau. Ich muss überlegen, was ich will, was ich erreichen will, gucken, ob es das tut, und leider muss ich auch wirklich gucken und nicht nur die Packung lesen. Oder das README oder was auch immer das Projekt oder der Hersteller gerade veröffentlicht, weil auch das muss nicht unbedingt stimmen. Wie gesehen, kann man es relativ leicht schaffen, Anforderungen aufzustellen, die man einfach nicht sauber hinkriegt, ohne sehr viel Aufwand und ohne eventuell Patchen oder Geld ausgeben oder was auch immer. Was man auch zum Beispiel nicht kann, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, ist so eine Nebenbemerkung, man kann nicht Xen als Basis nehmen und darin VMware fahren, das nicht unterstützt. Wenn man auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, das eine Lösung ist Xen, das andere mit VMware, dann geht nicht. Andersrum geht's, nur was soll das? In der VMware kann ich einen Xen-Kernel hochfahren, das hilft mir nur irgendwie nicht. Also ich wüsste nicht, wozu das gut sein soll. An der Stelle eine Sache, die ich jetzt hier nicht draufgeschrieben habe, die auch nicht direkt was damit zu tun hat, auch die Anwendungsvirtualisierung, Citrix Metaframe oder sowas, kann ganz fürchterlich an schlauen Programmierern scheitern. Wenn jemand ein Java-Programm schreibt, das der Meinung ist, es müsste unbedingt in C:\temp-Dateien ablegen, dann könnte das auf so einem Citrix-Server, der eigentlich C read-only für die Hosts mounted, weil haben alle gemeinsam, das ein bisschen schwierig werden. Auch da sind wir schon fürchterlich mit auf die Nase gefallen. Und die gleiche Anwendung, die komplett in Java geschrieben ist, hat natürlich auch unter Linux ein kleines Problem, weil C:\temp gibt es da irgendwie nicht. So viel zum Thema Portabilität von Java und ähnlichen Dingen. Das liegt nicht an Java und auch viele Dinge liegen wahrscheinlich nicht alle irgendwie an dem Produkt selber. Da liegt es einfach daran, dass derjenige, der die Software geschrieben hat, sagen wir mal, an diesen Fall nicht gedacht hat. Um es mal ganz höflich auszudrücken. Insbesondere, wenn es auch noch hart einkompiliert ist. Zurück zur Virtualisierung. Der Schlusssatz, auch da hilft erst denken, dann ausprobieren, dann handeln. Wenn man es gut plant, geht es auch, aber ohne Arbeit klappt es nicht. Also die Variante draufspielen, Software rein, alles läuft, habe ich auch schon mal gesehen, ja, doch, soll vorkommen. Aber man sollte nicht seinen Zeitplan darauf einrichten, dass es wirklich so ist. Ja, Das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank, dass alle so lange durchgehalten haben. Wir haben es auch schon 10 vor 6. Damit ist der Tag dann auch ziemlich durch. Entweder Fragen natürlich jetzt gerne jetzt. Oder wer mich später irgendwie in den Folien, die im Web sind, kann man es besser lesen. Da sind die Kontaktdaten, da stehen dann auch noch Skype und ICQ und weiß der Geier was beraten auf der Webseite drauf. Also nicht zögern, mich dazu anzusprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.